Hallo und herzlich willkommen. Heute ist der Dustin da. Der Dustin ist Langstreckenläufer. Genau, hallo Dustin, willst du dich mal vorstellen, wer du bist und was du machst?
Ich bin übrigens auch da.
Ach, hallo Chantal, du bist auch da, ja. Dich habe ich vergessen. Genau, ja.
Ja. Ja, hi, also ich bin Dustin Ulig. Ich bin Langstreckenläufer, laufe hauptsächlich 5 und 10 Kilometer und studiere noch Jura an der Uni Heidelberg. Mittlerweile schon, ja, jetzt geht das neunte Semester los, also schon ein bisschen länger.
Mhm.
Bin 22 Jahre alt und komme aus Heilbronn, genau.
Dann stehst du ja praktisch vor dem ersten Staatsexamen mittlerweile, oder?
Genau, also dauert nicht mehr lang, ich bin jetzt scheinfrei und dann geht die Examensvorbereitung jetzt los, genau.
Kommen wir schon mal zu irgendwie einer relevanten Frage. Ich meine, wenn du Jura studierst, wie schaffst du es dabei, nebenher noch auf einem Profisportniveau zu trainieren? Weil ich meine, Jura ist jetzt kein Studium, das macht man mal so nebenbei. Oder so habe ich es immer wahrgenommen von meinen Freunden, die ich so kennengelernt habe. Die hängen irgendwie den ganzen Tag eigentlich nur in der Bibliothek rum und haben nicht noch Zeit. Was weiß ich was, du trainierst bestimmt 2 Einheiten pro Tag mindestens. Oder kommt drauf an?
Also vom Trainingsumfang her kommt es ganz auf die Phase in der Saison drauf an. Mhm. Was jetzt gerade im Fokus steht, ob es jetzt eine Wettkampfphase ist oder eher Grundlagen, wo man dann auch mehr Umfang trainiert, was natürlich logischerweise mehr Zeit benötigt. Das Wichtigste, wie wahrscheinlich bei allen Sportlern, die nebenbei noch studieren oder was anderes machen, ist auf jeden Fall eine gute Zeitorganisation. Genau. Natürlich gibt es ja Phasen, wo deutlich stressiger sind. Mhm. Ich habe auch das Studium jetzt ein bisschen, also ist bei mir auf jeden Fall ein bisschen gestreckt. Bei Jura gibt es halt auch total viele Möglichkeiten, dass man dann nebenbei sich noch vertiefen kann und es gibt quasi kein Ende. Also man kann ziemlich viel auch im Studium machen, das einen den ganzen Tag ausfüllt. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, meinem Sport noch oder meinem Sport treu zu bleiben, den ich schon viele Jahre mache und genau, habe dann so ein bisschen jetzt in den, seit ich angefangen habe, so ein bisschen die Balance gefunden. Manchmal ist es dann auch schwierig, wenn stressigere Phasen sind, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich so zufrieden, wie ich bisher durchgekommen bin.
Aber auch ganz cool, dass dein Studium dir dann so viel Flexibilität gibt, also dass du die Möglichkeit hast, sorgenfrei noch Leistungssport zu betreiben.
Ja, also das Positive, sag ich mal, bei Jura ist eben, dass es, also es ist positiv wie negativ, dass es halt von den Noten, von den Abschluss nur auf das Staatsexamen ankommt. Also die Noten, die man jetzt während des Studiums schreibt, sind jetzt für den Abschluss nicht relevant. Mhm. Also die braucht man dann zwar, um zugelassen werden zum Staatsexamen. Klar, man muss die Sachen bestehen, aber ob man da jetzt 4 Punkte hat oder 12 oder 18, die 18 erreicht, ja,
kaum
sowieso
einer.
Niemand. ist eigentlich egal. Also darauf.
Okay, dann kannst du eigentlich so während des Studiums komplett entspannt bleiben und dabei sein und bestehen das alles und dann halt beim Staatsexamen richtig reinhauen.
Genau, also es ist natürlich die Frage, welche Ansprüche man an sich selbst dann hat, aber im Großen und Ganzen geht es hauptsächlich erstmal darum zu bestehen und wie gut ist dann sozusagen an den eigenen Maßstäben abhängig.
Ich meine, wie bist du denn zum Laufen gekommen? Ich habe gelesen, dass du davor Triathlon gemacht hast, relativ lange, und dann hast du gewechselt. Also wie bist du dazu gekommen, plötzlich nur noch Langstrecke zu laufen? Weil das, was du machst, ist ja Langstrecke, ne? Die 5 bis 10 Kilometer?
Ja, genau. Also es gibt, um grob da mal ein bisschen einzuteilen, also es gibt den Sprintbereich, der geht eigentlich von 100 bis 400 Meter, sagt man. Dann gibt es die sogenannte oder Langsprint, das sind die 400 Meter Läufer, dann gibt es die Mittelstrecke, das ist alles von 400 Meter bis 1500 Meter und dann beginnt so die Langstrecke. Mhm. Lustig ist es dann auch, wenn ich so sage, ich bin Langstreckenläufer und laufe 5 und 10 Kilometer oder andersrum, manche sagen dann, du läufst aber nur die kurzen Strecken und also alles, was unter Marathon ist, ist für manche dann kurze Strecke. Also es ist immer die Frage, wie man das so sieht, was man selbst macht, aber nochmal darauf zurückzukommen, bei mir war es eben so, dass ich viele Jahre Triathlon gemacht habe und immer schon Schwächen im Schwimmen hatte, was jetzt in der Jugend nicht so dramatisch war, weil da die Schwimmstrecken ziemlich kurz sind und ich habe aber eigentlich so mit jetzt der klassischen Leichtathletik jetzt nie was zu tun gehabt. Wir sind natürlich im Triathlon auch gelaufen, ist ja Bestandteil davon. Und dann war es aber irgendwann so, dass ich mal gesehen habe, was man bei deutschen Jugendmeisterschaften so für Zeiten laufen musste. Und ich wusste halt so ein bisschen, um sich zu qualifizieren. Und ich wusste halt so ein bisschen von meinen Straßenläufen, die ich auch im Herbst immer schon so ein bisschen gemacht habe, wie schnell ich ungefähr bei 5 Kilometer laufen kann. Und dann habe ich mir Anfang 2017 habe ich mir dann mal überlegt, okay, ich will mal versuchen, mich für die, es war dann damals noch in der U20, für die deutschen Jugendmeisterschaften über 5000 Meter zu qualifizieren. Und so bin ich dann, ja, das war eigentlich, da hatte ich jetzt noch nicht gesagt, ich höre jetzt mit Triathlon auf.
Ja, ja.
Aber es war ja mal so, ich probiere das mal aus und dann hat sich das auch, weil ich dann 2017 Abitur gemacht habe und angefangen habe zu studieren, genau, hat sich das dann eben so ein bisschen entwickelt, dass ich dann immer mehr den Schwerpunkt aufs Laufen gelegt habe, weil es einfach, ja, Zeit, ich würde sagen, es ist zeiteffizienter, man muss nicht so viel trainieren wie im Triathlon,
ja, ja, ja.
Genau.
Aber wie viel wieder, also wenn wir jetzt mal von Zeit reden, was war denn jetzt genau der Unterschied? Das heißt, du rennst dann pro Woche deine 100 Kilometer jetzt nur noch und davor hast du halt 2 bis 3 Einheiten wirklich pro Tag gemacht oder 3 Einheiten. Dann eben, also Schwimmen, Laufen und Radfahren.
Ja, wobei man sagen muss, also ich habe jetzt Triathlon nie so leistungssportlich trainiert, wie ich jetzt das Laufen trainiere.
Okay.
Also das muss ich schon ganz klar sagen. Okay. Das war eher im Jugendbereich. Eigentlich habe ich erst so, also ich habe 2015 dann schon mal ein bisschen ambitionierter Triathlon trainiert. Da bin ich auch bei Deutschland Cup und deutschen Meisterschaften gestartet und 2016 hatte ich aber so ein bisschen so ein Jahr, wo nicht so viel zusammengelaufen ist und eigentlich dann erst wieder ab 2017, wo, also recht spät eigentlich im Vergleich jetzt zu anderen, die vielleicht schon ab irgendwie ab 10, 11, 12 Jahren richtig Leistungssport mit Sportinternat oder so machen.
Ja, ja.
Genau, bin ich dann erst so zum Leistungssport eingestiegen und dann war natürlich noch der Bruch. Also wenn man dann erst zu spät, würde ich sagen, da dazu kommt, ist dann natürlich die Frage nach dem Abitur, naja, jetzt beginnt da ein neuer Abschnitt, kann man das dann überhaupt weitermachen, funktioniert das? Und das war dann auch nochmal so ein bisschen eine Umbruchphase. Also es hat sich dann erst, ich würde sagen, halt immer so von Zeit zu Zeit dann so, ja, nach und nach ergeben, dass ich gemerkt habe, okay, mit dem Training, was ich jetzt mache, bin ich schon gar nicht so schlecht, zumindest im Laufen. Und wenn ich vielleicht noch ein bisschen mehr mache, dann geht vielleicht auch noch ein bisschen mehr, so würde ich das mal sagen.
Wie sieht denn dein Tagesablauf zurzeit aus? Also klar, Corona spielt wahrscheinlich auch nochmal eine Rolle oder vielleicht mittlerweile nicht mehr so wirklich. Das war letztes Jahr wahrscheinlich eher der Schwerpunkt. Ist bei euch jetzt sozusagen wieder alles normal, also so wie vor der Pandemie? Außer jetzt halt in Beschränkungen, aber vom Trainingsumfang her?
Also vom Trainingsumfang oder von den Trainingsinhalten hat sich eigentlich durch Corona bei mir jetzt kaum was geändert, also läuferisch eigentlich gar nicht.
Gut, da seid ihr auch nicht angewiesen auf irgendwelche Schwimmbäder beziehungsweise irgendwelche Laufbahnen, ne? Das ist, wahrscheinlich kann man das auch einfach frei auf der Straße trainieren, beziehungsweise war ja irgendwann früher auch in der frischen Luft und dann kann man auch auf die Leichtathletikbahn gehen, ne?
Genau, also zwischenzeitlich war mal für kurze Zeit das Stadion gesperrt, aber das war hauptsächlich jetzt während der zweiten Welle, so Winter 2020 auf 21, aber da war ich dann schon Bundeskaderathlet, also konnte ich eigentlich durchgehend ins Stadion gehen, wobei ich sagen muss, in der Zeit, wo jetzt auch keine Wettkämpfe stattfinden, wie das dann über den ganzen Winter war, also ich hatte von November 2020 bis Ende April 2021 keinen Wettkampf. Was auch sehr außergewöhnlich ist, können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen.
Ja.
Genau, und dann kann man das Training in der Zeit, wo keine Wettkämpfe sind, wo man jetzt auch nicht so ganz hohe Geschwindigkeiten laufen muss, auch sehr gut auf Straßen, Waldwegen, Fahrradwegen, Laufwegen, wie auch immer, durchziehen. Genau.
Habt ihr wahrscheinlich dann im Vergleich zu vielen anderen Sportlern auch echt viel Glück gehabt, dass man den Sport halt trotzdem noch weiter ausüben kann?
Ja, definitiv. Also im Vergleich zu Sportarten, die jetzt auf irgendwelche Einrichtungen, die vielleicht gar nicht in ihrer Hand liegen, die irgendwie sogar städtisch sind oder öffentliche Einrichtungen wie Sporthallen, die da drauf angewiesen sind, hatten wir auf jeden Fall
Glück. Oder auch Mannschaftssportler sind da definitiv eingesprengter gewesen. Also ich glaube, da ist so eine Individualsportart doch schon entspannter gewesen über die Zeit hinweg.
Ja, definitiv. Und ich meine, ich trainiere, also um da vielleicht kurz darauf einzugehen, ich trainiere auch sonst, ich weiß gar nicht, vielleicht ungefähr die Hälfte bis 2/3 meines Trainings bestreite ich allein. Von daher ist es sowieso dann bei Corona schon ein Vorteil gewesen.
Ja.
Und so geht, also Laufen ist da wirklich unproblematisch gewesen.
Dann nimm uns mal mit. Ich meine, Laufen kann so ein bisschen eigentlich jeder so von den Zuhörern wahrscheinlich oder wir auch nachvollziehen. So, jeder weiß, wie Joggen sich anfühlt. Jeder weiß, dem einen macht es mehr Spaß, dem anderen macht es weniger Spaß. So, ich meine, 10 Kilometer ist, glaube ich, so, oder 5 Kilometer nehmen wir mal so als Standard, ist schon, das schafft, glaube ich, fast jeder. So. Aber jetzt sag mal, wie schnell bist du auf 5 Kilometer, beziehungsweise wie schnell bist du auf 10 Kilometer, dass man das vielleicht mal einordnen kann von der Geschwindigkeit her?
Genau, also ich sage immer, wenn mich jemand fragt, wie mein Training aussieht, dann sage ich ja eigentlich auch, wir joggen nur ein bisschen schneller, also zum Großteil. genau, über 5 Kilometer ist meine Bestzeit bei 14 Minuten 21 Sekunden.
14 Minuten?
Ja, 14 Minuten.
Gottes Willen, also ich gehe echt selten joggen und ich versuche dann auch immer so meine 5 Kilometer zu schaffen. Also klar, nicht vergleichbar, ich bin kein Leistungssportler, definitiv nicht. Aber ich schaffe das nicht unter einer halben Stunde, ne? So 32 Minuten, das ist schon so normal. Wahnsinn, das ist krass.
Und in der Zeit rennst du wahrscheinlich noch die 10 Kilometer.
10 Kilometer bin ich dann letztes Jahr zum ersten Mal unter 30 Minuten gelaufen. Und da liegt meine Bestzeit jetzt bei 29 Minuten 36.
Boah, Wahnsinn. Also für mich fühlt sich das an, als müsste ich sprinten, um das zu erreichen.
Das heißt, das ist dann für 1 Kilometer brauchst du 3 Minuten, ne? So circa?
Ein bisschen genau, weniger. Oder beziehungsweise knapp unter 3 Minuten. Ja, ja. Also 2 Minuten 57.
Echt cool. Ungefähr.
Krass. Ja, das ist schon verdammt schnell.
Mega.
So, also Respekt dafür. Wie sieht denn das dann aus? Also bist du schon internationale Wettkämpfe gelaufen oder läufst du gerade, was heißt gerade nur in Anführungszeichen, aber läufst du nur deutschlandweit?
Also ich bin jetzt für Deutschland international noch nicht gestartet. Mhm. Eigentlich wäre mein Ziel dieses Jahr gewesen, mich für die U23-EM zu qualifizieren. Mhm. Da war die Norm 29 Minuten 30. Letztes Jahr bin ich dann 29 Minuten 36 gelaufen. Da dachte ich, na okay, das sollte möglich sein, mich dafür dieses Jahr zu qualifizieren. Ja, dann durch die lange wettkampflose Zeit und noch ein paar andere Faktoren habe ich dann mich ein bisschen schwer getan, dann Ende April, wo es dann losging, da wieder ins Wettkampfgeschehen direkt reinzufinden, dann ist es auch noch so über 10.000 Meter, wo ich mich qualifizieren kann, wollte, da gibt es nicht so viele Wettkämpfe, die angeboten werden, weil das eher eine Distanz ist, die nicht ganz so oft gelaufen wird.
Okay.
Und dann war der Quali-Zeitraum auch relativ kurz, weil ja mal eigentlich nur von Anfang Mai oder beziehungsweise Ende April bis so Mitte Juni Zeit hatte, sich dann zu qualifizieren und ja, das ist mir dann leider nicht gelungen. Die Norm vom Deutschen Leichtathletikverband, das wäre dann die U23M gewesen, war aber auch relativ hoch mit 29,30. Also es gibt noch eine europäische Norm, die auch in den meisten anderen europäischen Ländern die Norm wäre. Da wäre die knapp über 30 Minuten gewesen. Also da hätte ich sie dann gehabt auch dieses Jahr und leider habe ich es dann nicht geschafft, aber ich bin dann am gleichen Wochenende bei einem Meeting die 10.000 Meter gelaufen und mit der Zeit wäre ich dann 2 Tage vorher bei der EM Achter gewesen. Also ich wäre durchaus konkurrenzfähig gewesen, aber leider habe ich halt die Norm nicht gehabt.
Aber es ist doch schon mal für die eigene Motivation oder also für dich selber ja trotzdem auch cool, dass du weißt, du hättest dich mit den anderen definitiv messen können.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ist natürlich dann immer schade, aber ich gucke nach vorne, dieses Jahr soll es auch noch eine Cross-Europameisterschaft geben, im Dezember wäre die und da will ich mich jetzt noch versuchen, mich dafür zu qualifizieren, genau so ein bisschen das Ziel im Herbst.
Cool. Und wie oft trainierst du wirklich die Woche und am Tag, also wie sieht dein Tag aus, von vorne bis hinten?
Ja, also ich trainiere jeden Tag definitiv, manchmal auch zweimal, das kommt dann einfach auf die Trainingsphasen drauf an. Aktuell, ja, wir waren jetzt zum Beispiel im August 4 Wochen in St. Moritz im Trainingslager, da stand natürlich das Training komplett im Vordergrund. Mhm. Da haben wir morgens auf jeden Fall eine Einheit gemacht, das war dann meistens, ja, entweder, also war da meistens die Schwerpunkteinheit, also entweder Tempoläufe, die haben wir aber dort meistens im Gelände, nicht auf der Bahn gemacht, weil es eben ein Grundlagentrainingslager war. Und dann nachmittags ein lockerer Dauerlauf oder auch mal eine Alternativeinheit im Schwimmbad oder Radfahren. Mhm. Und in der Woche sind wir dann da so schon auf 20 bis 25 Stunden Training gekommen, also schon eine ganze Menge. Ja, ja. aktuell ist jetzt dann ein bisschen weniger, weil es jetzt so langsam auf die Straßenläufe, die jetzt bei mir im Herbst noch anstehen, hingeht. Da trainiere ich jetzt ungefähr so, ja, 15 Stunden in der Woche und laufmäßig, ja, sind es meistens so zwischen 100 und 140 Kilometer, genau.
Okay, und also wie läuft, also wenn du jetzt sagst, 20 Einheiten in einer Woche, wie läuft das denn mit der Regeneration bei euch? Weil,
also 20 Stunden.
Entschuldigung, 20 Stunden, okay. Ja,
alles gut, kein Problem.
Weil das ja auch bestimmt, also gerade bei beim Laufen ist das doch super schwierig, wenn man jeden Tag läuft, das geht ja auch an die Gelenke und ich weiß, also ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel schon mal, also ich hatte auch mal eine Phase, da bin ich öfter laufen gegangen, vor ein paar Jahren und da habe ich dann wirklich, wenn ich auch nur alle 2 Tage laufen war, habe ich extreme Schmerzen gehabt und das war für meinen Körper, also klar, ich bin dann überhaupt nicht trainiert gewesen, aber gerade beim Laufen kann ich mir vorstellen, dass das doch echt wichtig ist, sich da ordentlich zu regenerieren.
Ja, definitiv. Also Regeneration spielt eine große Rolle. Was aber auch eine große Rolle spielt, ist die langsame Belastungserhöhung und Intensitätserhöhung. Mhm. Also ich meine, ich mache das ja jetzt mal so gesprochen nicht seit gestern erst, sondern jetzt wirklich schon ein paar Jahre. Und
du kennst deinen Körper auch.
Für jetzt auch schon seit 2015 regelmäßig Trainingsprotokoll und da kann man ganz genau sehen, also die Umfänge sind dann Jahr für Jahr einfach gestiegen. Also es kommt jetzt nicht von gestern auf heute, sondern ich habe in dem einen Jahr habe ich halt zum Beispiel 80 Kilometer in der Woche im Durchschnitt gemacht, das nächste Jahr dann 100, das Jahr drauf dann 105. Also das ist wirklich so peu à peu gesteigert worden, zusätzlich halt mit Alternativtraining. Und natürlich ganz wichtige Faktoren sind zum Beispiel auch, dass man dann als Läufer viele Schuhe hat, die man einfach durchwechseln kann, dass der Fuß da auch mal eine Abwechslung hat. Das ist ganz wichtig, weil ich kenne auch viele Hobbyläufer, die haben halt hier ein paar Laufschuhe und joggen damit vielleicht schon seit Jahren durch die Gegend. Und das ist auch einfach wichtig. Ich finde, gerade Laufen ist ja im Vergleich zu anderen Sportarten noch ein relativ günstiges Hobby und da sollte man einfach nicht am Material sparen. Dann natürlich Physiotherapie und Alternativtraining. Also mir hilft zum Beispiel Schwimmen, ganz lockeres Schwimmen ganz viel als so regenerative Einheit. Aber das ist auch echt individuell. Und natürlich so die Klassiker, genug Schlaf, richtige Ernährung.
Was eigentlich jeder von uns machen sollte.
Ja, richtige Ernährung, das A und O.
Und wenn du jetzt sagst, du hast dann Jahr für Jahr deinen Umfang gesteigert, wer entscheidet das? Also entscheidest du das für dich selber oder entscheidest du das gemeinsam mit einem Trainer oder einem Ansprechpartner?
Nee, klar, ich habe natürlich auch einen Trainer. Jens Beude heißt er, der ist auch Landestrainer Lauf in Baden-Württemberg, war auch schon mal Bundestrainer und mit dem arbeite ich seit 2018, genau, ja, so Ende 2018 zusammen und wir haben aber eine sehr, würde ich sagen, partnerschaftliche Zusammenarbeit, also ist jetzt nicht so, ich kriege jetzt einen Plan vorgesetzt und den trainiere ich runter jetzt in der Woche, sondern wir sprechen auch ganz viel, also wir sehen uns mindestens 2 bis 3 Mal in der Woche auf jeden Fall zu den wichtigen Einheiten und im Trainingslager sind wir natürlich auch häufig zusammen, auch dann mit einer Gruppe und genau, das war jetzt durch Corona ein bisschen schwierig, aber davor eigentlich war das ganz normal, dass wir auch mal mit einer Gruppe ins Trainingslager gefahren sind und ja, da schreibt er mir die Pläne und geht natürlich auch auf meine Meinung und meine Dinge ein, die halt bei mir sonst noch so anliegen, wie Uni natürlich, wenn da mal was ist oder aktuell mache ich gerade Praktikum, das schränkt dann natürlich auch ein bisschen ein, die Trainingsplanung.
Ich glaube, es ist auch super entspannt, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinem Trainer oder seiner Trainerin hat, wo das auf Verständnis basiert, also dass du dann halt auch mal sagen kannst, du, keine Ahnung, jetzt kommt eine Zeit, da kann ich nicht 120% geben. Kann man da ein bisschen Rücksicht nehmen? Kannst du meinen Trainingsplan dann dementsprechend einstellen? Das finde ich, glaube ich, schon auch ganz cool, dass du nicht was vorgesetzt bekommst und bam, musst das durchziehen. Ich glaube, da verliert man auch schnell Spaß dran, sondern das so an die Lebensumstände anzupassen, ist bestimmt sehr einfach dann.
Ja, ist auch ganz wichtig. Und eines der wichtigsten Punkte, die ich jetzt im ich würde sagen, Ausdauersport allgemein als am wichtigsten ansehe, ist auf jeden Fall Kontinuität. Also ich finde nichts bringt jetzt was, mal 2-3 Wochen mit einem extrem hohen Umfang oder einer starken Intensität zu trainieren und dann bin ich wieder 2 Wochen irgendwo oder 3 oder 4 oder noch länger verletzt oder einfach raus, weil ich völlig fertig bin.
Das bringt sondern keinem
lieber
was.
Langsam anfangen, kontinuierlich steigern und einfach auch den Spaß dann dran haben, ist auch ein wichtiger Faktor. Weil wenn man verletzt ist, dann hat man keinen Spaß. Also das ist dann eine Phase, die echt bitter ist. Und deswegen dann lieber am Anfang ein bisschen langsamer und ohne Verletzung durchkommen.
Auf Verletzungen würden wir, glaube ich, später nochmal eingehen. Aber wie machst du es denn gerade? Du bist wahrscheinlich gerade in Heilbronn. Da trainierst du ja auch, oder? Hauptsächlich. Und studierst aber in Heidelberg. Also wie sieht das denn, also, oder wahrscheinlich Corona war ein Vorteil für dich, zu sagen, ja, ich trainiere halt daheim die ganze Zeit, weil das ist eh alles online. Und sonst, wie hättest du es sonst gemacht? Dann im Leistungsstützpunkt in Heidelberg, also trainieren einfach, oder pendelst du dann dazwischen?
Also ich würde fast sagen, ich bin jetzt seit März sozusagen in einem Fernstudium. Also wir hatten nur Online-Vorlesungen, wir haben auch Klausuren sogar zu Hause geschrieben. Also ich habe bis auf eine Woche im Oktober, wo ich ein Blog-Seminar gehabt habe, die Uni Heidelberg seit März oder sogar Februar 2020 nicht mehr von innen gesehen. Genau, und habe dann auch dementsprechend viel bei mir zu Hause, also bei meinen Eltern trainiert oder in Heilbronn eben bei uns im Stadion, Kraftraum. Ja. Genau.
Ist das das Frankenthal-Stadion? Oder Frankenstadion oder wie auch immer das heißt? In Heilbronn?
Ja, genau, Frankenstadion.
Da war ich auch schon ein paar Mal. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber
kein Problem. Und ansonsten, also vor Corona war es so und auch zwischenzeitlich im letztes Jahr, so Oktober, November, Dezember, war ich auch mal wieder viel in Heidelberg. Da habe ich dann, genau wie du gesagt hast, am Olympiastützpunkt trainiert und ich trainiere dann auch, wenn ich in Heidelberg bin, mindestens 2 bis 3 Mal die Woche mit der Laufgruppe von der MTG Mannheim zusammen, weil der Trainer dort, der Christian Stang, die haben früher immer dienstags ihre Bahntempoeinheiten in Heidelberg gemacht. Und als ich dann angefangen habe im Studium, kannte ich auch jemand schon von dort und der hat mich dann da mal mitgenommen. Und so bin ich dann da in die Gruppe integriert worden, genau.
Aber das heißt, du hast deinen Trainer in der Zeit eigentlich nicht so oft gesehen oder fährt er dann zu dir, beziehungsweise du lieferst ihm wahrscheinlich einfach die Ergebnisse von deinem Lauf, oder? Und ihr passt das dann.
Also wenn ich jetzt in Heidelberg über eine längere Zeit bin, dann sehen wir uns natürlich klar nicht so häufig, vielleicht mal am Wochenende, wenn ich heimfahre.
Ja.
Genau. Ansonsten ist es so, dass der Christian Stang auch im Verband, also Verbandstrainer ist und die tauschen sich dann auch regelmäßig aus. Und so habe ich dann, also ich habe dann quasi so wie 2 Trainer, war jetzt natürlich in der letzten Zeit dadurch, dass ich dann nicht in Heidelberg so häufig war, Christian halt nicht so oft gesehen habe, deswegen. Ja, aber der ist dann quasi so das Auge meines Heimtrainers in der Zeit, wenn ich in Heidelberg bin.
Wie fühlt sich das dann eigentlich an, als Läufer in der Gruppe zu trainieren? Weil sonst ist man ja eigentlich eher so der Einzelgänger, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber schon eher auf sich bezogen so. Und wie ist es dann, wenn man nach einer langen Trainingseinheit oder nach einer langen Phase von irgendwie, keine Ahnung, Grundlagen plötzlich mit anderen läuft und merkt so, ach krass, so entweder, ach krass, ich bin richtig fit oder fuck, ich bin gar nicht so fit, wie ich dachte. So passiert dir das oder kommt das gar nicht vor?
Naja, also normalerweise so auch in Grundlagenphasen trainieren wir eigentlich meistens 1 bis 2 Mal in der Woche schon in der Gruppe, also Tempoläufe oder irgendwelche, also natürlich in unterschiedlicher Form, unterschiedliche Längen, unterschiedliche Intensitäten gibt es eigentlich immer über das ganze Jahr verteilt hinweg und die sind eigentlich immer in der Gruppe, weil man da halt einfach ja schon einen Gruppeneffekt hat, also man pusht sich gegenseitig, man kann sich gegenseitig motivieren, man will auch vielleicht dann ja, je nachdem, mit wem man zusammen trainiert, nicht der sein, der dann schon früher aufhört oder so. Also es sind alles so Faktoren, Gruppenfaktoren, die eine Rolle spielen, die auch ganz wichtig sind. Also ich finde, im Gruppentraining wächst man auch regelmäßig immer über sich hinaus. Im Vergleich dazu, wie wenn man die gleiche Einheit alleine machen würde.
Ja.
Genau. Und deswegen hat man da eigentlich schon immer eine ganz gute Rückmeldung, je nachdem, wer natürlich in der Gruppe so mit dabei ist. Also bei mir in Heilbronn, jetzt wenn ich hier trainiere, bin ich ja schon eher mit Abstand der Beste. Also unsere Gruppe ist jetzt nicht ganz so groß. Mhm. Aber da versuchen wir dann auch immer Programme zu machen, dass ich jetzt halt eine längere Strecke laufe und die anderen machen ein bisschen weniger Läufe, setzen zwischendurch mal einen aus, wo ich alleine bin und laufen eine kürzere Strecke, steigen später ein. Aber da kann man dann trotzdem davon profitieren. Also ja, da gibt es echt auch im Laufbereich viele Sachen, wo man auch, wenn eine Gruppe eigentlich heterogen ist, man trotzdem viel zusammen machen kann.
Eine Frage würde mich noch interessieren. Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, so den Triathlon hast du nicht wirklich als Leistungssport gemacht oder ja, genau. Wie siehst du denn da jetzt einen Unterschied von dem, was du damals so erlebt hast, also sei es vom Trainingsumfang und den du jetzt hast? Oder was hat sich da prinzipiell verändert? So, wo würdest du jetzt deinen Schluss dann ziehen? Ach krass, deswegen bin ich Leistungssportler, so deswegen werde ich jetzt gefördert.
Ja, also ich würde sagen, als ich jetzt Triathlon noch gemacht habe, hatte ich da auch noch gar nicht so den, also zumindest bis auf vielleicht die letzten ein, zwei Jahre gar nicht so den Überblick oder den Einblick, was machen wir jetzt hier im Training, warum machen wir das, also zu was führt das ist. Ich bin halt ins Training gegangen, da waren Freunde von mir und da haben wir halt zwei, dreimal die Woche trainiert und ja, das hat Spaß gemacht, das war cool, aber ich habe mir jetzt nicht so, mich auch nicht intensiv damit beschäftigt. Also wir haben natürlich auch Wettkämpfe gemacht, aber es war jetzt nie so der Gedanke, wie es jetzt ist, mache ich den Wettkampf, lieber den Wettkampf oder den anderen Wettkampf, ist es besser mit der Planung, mit irgendwas anderem vereinbar, sondern es war einfach irgendwie, ja, man hat einfach Sport gemacht und jetzt ist es schon viel analytischer und man überlegt sich jetzt genau, was ist jetzt sinnvoll auch im Training. Also ich mache mir auch sehr viel Gedanken über das Training, reflektiere das auch so ein bisschen und ja, es ist ein, also ich würde sagen, es ist einfach eine viel bewusstere Art, Sport zu betreiben.
Also dann der gesamte Umfang, das heißt auch mit regenerieren, bewusst Nahrung zuführen und so weiter, dass das einfach auch dazugekommen ist.
Ja, also ich würde auch zum Beispiel, also gerade im Ausdauersport finde ich immer, was Chantal auch vor uns angesprochen hat, ist mit der Regeneration, also umso mehr du trainierst, finde ich, wird es auch umso schwieriger oder umso wichtiger, weil man merkt dann erstmal, okay, ich muss es ja auch schaffen, wenn ich jetzt zweimal trainieren will, am Tag zum Beispiel, über jetzt nicht nur einmal, sondern vielleicht ein, zwei, drei Wochen hinweg regelmäßig dann auch genügend zu essen und dann auch entsprechend das mit dem Schlaf und so hinzukriegen, wenn man dann auch noch Uni und andere irgendwie Events oder so anstehen hat, dann ist es nämlich eigentlich gar nicht so einfach, wie man denkt. Und ich sag mal, man kann ja dann auch nicht essen, wenn man will, weil man muss ja dann gucken, okay, jetzt sind zwei, drei Stunden die nächste Trainingseinheit, also da kann ich mir jetzt nicht einfach mal Döner oder so reinhauen.
Ja, ich glaube, da gehört schon mehr dazu, deswegen, als man so von außen betrachtet denkt. Also viel Disziplin, viel, wie du sagst, Bewusstsein darüber und auch Verständnis darüber, was welches Essen und das Essen zu welchem Zeitpunkt mit einem macht. Ich glaube, das interessiert uns gar nicht wirklich.
Also ich finde, man darf es auch nicht zu arg verkomplizieren, klar, weil sonst wird es viel zu verkopft und man denkt viel zu viel drüber nach. Aber es ist schon so, dass man sich ein bisschen, also zumindest für sich ein bisschen eine Routine einfach entwickeln muss. Und ja.
Würdest du sagen, du hast eine ganz gute Routine für dich?
Ja, in manchen Bereichen schon. Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es nicht so gut.
Okay, aber ich glaube, das ist auch menschlich.
Aber ich würde schon sagen, ja, im Großen und Ganzen habe ich schon jetzt ein paar Sachen rausgefunden, wo ich weiß, es funktioniert bei mir.
Cool.
Genau.
Was machst du denn, oder gibt es bei dir auch Phasen, wo wirklich gar nichts mehr geht? Also, wo du vielleicht körperlich einfach merkst, so krass, es geht jetzt einfach nicht mehr weiter, oder einfach vom Kopf her, der sagt, ey, scheiße, ich muss in zwei Wochen Wettkampf laufen. Ich bin einfach nicht ready dafür oder ich fühle mich nicht ready, obwohl die Daten vielleicht ganz gut sind, die man eigentlich so läuft. Also hast du das auch oder kommt das bei dir relativ selten vor?
Definitiv. Ich kann auch kurz mal was erzählen, zum Beispiel.
Gerne.
Letzte Woche war es so, da habe ich dann, ich mache jetzt aktuell gerade ein Praktikum, wie gesagt, in einem Notariat in Heilbronn. Und da habe ich letzte Woche angefangen. Und dann war es halt so, dass es auch einfach, also von den Uhrzeiten, also ich muss mich da erstmal rein, man kommt da ja neu hin und dann viele neue Eindrücke und dann wann ist Mittagspause und wie auch immer und dann war es halt einfach so, ich habe dann über den Tag hinweg einfach nicht so viel gegessen gehabt und man muss da mal wieder um 6 Uhr morgens aufstehen, war ich jetzt auch nicht ganz so gewohnt von den Wochen davor, weil wir da halt im Trainingslager waren, da hat man einen anderen Rhythmus einfach, naja, und dann war es halt so, dass ich einfach, würde ich sagen, über den Tag hinweg zu wenig gegessen gehabt gehabt habe und abends oder später Nachmittag wäre dann das Training gewesen, Tempoläufe standen an. Und ich habe dann halt angefangen und einen Teil habe ich auch geschafft, aber dann habe ich halt einfach gemerkt, es fehlt die Kraft und die Energie und habe ich dann halt die Tempolaufserie nicht durchziehen können. Und habe das dann auch mit meinem Trainer besprochen und da hat er gesagt, ja, es ist jetzt kein Problem, das kann schon mal passieren, also ist jetzt auch nichts Dramatisches, aber man muss halt einfach auf die Sachen dann achten. Und das habe ich jetzt diese Woche gemacht und wir haben nochmal genau das gleiche Programm gemacht, weil er einfach wollte, dass ich so jetzt die Sicherheit wieder gewinne und dementsprechend habe ich dann halt auf die Aspekte geachtet und es hat dann auch diese Woche funktioniert. Aber es gibt dann trotzdem einfach manchmal so Tage, da ist man dann müde oder schon geschafft von dem Programm, was man halt anstehen hatte. Und dann geht halt nicht so viel. Und da muss man aber sagen, okay, oder ein bisschen analysieren für sich, warum hat es nicht so funktioniert? Also es ist ja nichts Dramatisches dabei. Ja. Ich denke, das geht jedem mal so. Und dann muss man sagen, okay, wenn ich das halt schaffen will, dann muss ich halt gucken, dass ich dann halt, eben auf die einzelnen Dinge halt ein bisschen mehr achte.
Was motiviert dich denn so am meisten? Also hast du so irgendwie so ein Motivationsding, wo du sagst, ey, das zieht mich immer hoch, egal wie ich gerade drauf bin?
Ja, also ich habe jetzt schon irgendwie immer den Traum gehabt, bei Olympia oder so zu starten, das ist jetzt nicht.
Ja.
Wobei natürlich mich Wettkämpfe auch extrem motivieren, also das habe ich über den Winter auch so gemerkt. Da war es halt immer so, es waren Wettkämpfe angekündigt, aber die sind dann ein, zwei Wochen vorher sind sie dann abgesagt worden. Oder man wusste schon, ja, wenn sich jetzt an den Corona-Fallzahlen nichts ändern, dann können die eh nicht stattfinden.
Ja.
Deswegen bei mir ist es eigentlich eher so, dass ich es extrem spannend finde, zu sehen, wie ich mich jetzt selbst so entwickle, was ich auch so leisten kann. Also zum Beispiel hätte ich ja vor eigentlich noch gar nicht so langer Zeit gar nicht gedacht, dass ich es jetzt mal vielleicht irgendwann schaffe, unter 30 Minuten zu laufen über 10 Kilometer. Und dann hat es einfach geklappt und dann will man es immer wieder schaffen oder ich will es immer wieder schaffen und mich dann halt auch einfach weiter verbessern und zu sehen, wo kann die Reise noch hingehen. Also das ist eigentlich so meine größte Motivation. Genau.
Mal noch ein ganz anderes Thema, wenn du die ganze Zeit jetzt von deinen Wettkämpfen gesprochen hast. Wie laufen Wettkämpfe ab? Also wo in Deutschland finden die statt? Inwiefern findet das mit einer Öffentlichkeit, also mit Publikum statt? Habt ihr da Zuschauer? Ich kenne halt nur diese riesen Lauf-Events, die man ab und zu mal mitbekommen hat. Aber also wie gut besucht ist so ein Wettkampf? Das interessiert mich auch mal.
Ja, das kommt ganz drauf an. Also ich würde sagen, dass natürlich, wie du es jetzt angesprochen hast, die großen Stadtläufe, also Marathon sind es ja meistens, aber immer am besten besucht sind. Also es sind viele Fans an der Strecke. Die Bahnläufe, bei denen ich jetzt hauptsächlich starte, die sind, ja, also wenn sie ein gutes Niveau haben, auch schon recht gut besucht, würde ich sagen. Aber das meiste sind natürlich Leute auch aus der Szene, also irgendwelche Betreuer von den einzelnen Athleten, Trainer, Eltern, Verwandte, wie auch immer, also die dann
damit
was zu tun haben, klar. Und die finden eigentlich auch ganz deutschlandweit statt und auch, also ich bin auch schon bei Meetings im Ausland gelaufen, also in der Schweiz. Niederlande, Belgien ist immer auch ziemlich viel los. Okay. Also die haben da wirklich auch, also da würde ich sagen, ist der Sport auch ein bisschen populärer als noch hier in Deutschland.
Irgendwie alles ist populärer im Ausland.
Ja, wirklich. Jede Randsportart auf jeden Fall. Ja, also jeder Sportler oder jede Sportlerin, mit der wir bisher gesprochen hatten, also da ging es darum, dass im Ausland da immer mehr geht.
Ja, komisch, ja.
Aber also wenn du jetzt auch von Verwandten und Bekannten gesprochen hattest, die da zu den Wettkämpfen kommen, supportet deine Familie dich auch oder dein Freundeskreis?
Ja, auf jeden Fall. Also von meinen Eltern und von meinem sonstigen Umfeld bekomme ich auf jeden Fall Unterstützung, keine Frage. Also mein Papa, der ist auch eigentlich bei den allermeisten Wettkämpfen immer mit dabei als Begleiter.
Cool.
Und also definitiv die Unterstützung habe ich.
Okay,
ohne die würde es auch gar nicht funktionieren.
Glaube ich auch immer schön, das im Rücken zu haben. Vor allem, also ich meine, als du noch nicht volljährig warst, noch nicht mobil gewesen bist, da ist das wahrscheinlich alles immer, also ich glaube, das kennt jeder.
Ja, klar.
Mama und Papa haben einen immer von Training zu Training und dann entsprechend wahrscheinlich auch von Wettkampf zu Wettkampf gefahren, ne?
Definitiv. Und auch jetzt, dass ich bin, also wenn man sich überlegt, dass wenn der Wettkampf jetzt 300 Kilometer weit weg ist, dann müssen wir selber vorher noch hinfahren. Also das würde gar nicht funktionieren. Also,
dann dich sich noch darauf zu konzentrieren, sportlich Leistungen zu erbringen und die Anfahrt und alles, ich glaube, das ist schon nicht so ohne.
Ja, definitiv.
Und wo wir jetzt auch schon so bei den Personen sind, gibt es denn oder gab es für dich in deiner Karriere als Leistungssportler Personen, die den Leistungssport für dich besonders geprägt haben oder die du extrem im Kopf hast als die Personen, die dich zu dem Läufer gemacht haben, der du heute bist?
Muss ich ehrlich sagen, da gibt es jetzt nicht eine Person. Also ich habe jetzt auch sportlich jetzt kein irgendwie Vorbild direkt, wo ich jetzt nacheifere. Also ich finde einige Athleten auf jeden Fall interessant oder auch die Werdegänge von denen. Mhm. Auch jetzt aus dem Ausland, also Jakob Ingebrigtsen zum Beispiel ist als Norweger jetzt in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob er euch was sagt, aber der ist schon ziemlich bekannt.
Ich glaube, der hat bei Olympia irgendwas
gemacht. Also ist jetzt nicht so mein Vorbild, aber ich finde allgemein die norwegischen Sportler oder die Herangehensweise von denen auch an Sport oder im Ausdauersport, auch im Triathlon-Bereich, dafür, dass sie auch so ein kleines Land sind, schon interessant, weil die auch sehr wissenschaftlich daran gehen und nicht irgendwie, also ich habe halt in Deutschland häufig auch so ein bisschen das Gefühl, dass, ja, es gibt zwar sehr gute Sportler überall und natürlich hat jeder sein privates Umfeld, was natürlich extrem wichtig ist, aber es wird jetzt nicht so zentral mal geschaut, ja, wie man da, sage ich mal, sportwissenschaftlich noch mehr aus den Leuten oder mit den Leuten dann auch herausholen könnte. Okay.
Aber meinst du, es liegt einfach an der Förderung oder generell einfach, dass es in der Gesellschaft nicht weit verbreitet ist, sich dafür wissenschaftlich zu interessieren, sondern dass es nur darum geht, ja, Fußball bringt halt viele Fans ins Stadion und das reicht halt?
Also ich glaube nicht, dass es ein gesellschaftliches Problem ist. Ich würde auch sagen, es ist einiges an Geld da im Spitzensportbereich. Also ich kann jetzt nur für die Leichtathletiklauf speziell sprechen. Ich finde halt, es gibt da auch extrem viele Leute, die eigentlich hauptamtlich irgendwie beschäftigt werden. Nur man weiß, also ich weiß jetzt nicht genau, was die so machen zum Teil, für was die eigentlich bezahlt werden. Deswegen, also ich glaube, da könnte man, und wir haben auch Strukturen, definitiv. Aber ich würde mir da halt wünschen, dass mehr athletenorientiert gearbeitet werden würde. Also, dass man eben schaut, wer ist motiviert. Also, das ist ja auch nochmal so ein Faktor. Also, die Anzahl an Leuten, die jetzt ambitioniert Leistungssport macht, auch jetzt im Alter, sage ich mal, einfach 20 plus, sind ja gar nicht so viele.
Ja.
Und wenn man dann überlegt, okay, wir wollen vielleicht bei internationalen Wettkämpfen auch in Zukunft konkurrenzfähig sein, dann sollte ja eigentlich schon das Ziel sein, dass man die auch entsprechend fördert oder halt auch mal zumindest mal fragt oder gemeinsame irgendwie, gut, durch Corona war es jetzt schwierig, aber es kann ja nicht die Ausrede sein, weil wenn ich irgendwo bei dem Wettkampf an der Startlinie stehe, später als Starter für Deutschland, kann ich auch nicht sagen, ja, liebe Konkurrenz, wir hatten Corona, konnten leider keine Trainingslager machen, deswegen laufen wir ein bisschen langsamer, also das geht nicht. Ja. Deswegen, also ich würde sagen, das ist eher Verbands, Sport.
Also ein bisschen einfach individueller auf Sportler eingehen. Also quasi ein bisschen individueller auf die Sportler eingehen, oder? Also das Ganze nicht so breit gefächert zu sehen, sondern einfach ein bisschen spezifischer von Persönlichkeit zu Persönlichkeit und Körper zu Körper.
Ja, also auf individueller auf die Sportler vielleicht einzugehen und auch mehr dann in Kooperation, also in Zusammenarbeit zu machen. Ich finde immer so ein bisschen, also es gibt überall in Deutschland so bestimmte Grüppchen, wo es einzelne starke Athleten gibt, aber man macht eigentlich nie was zusammen. Und ich, gerade das, was ich vorhin mit dem Gruppentraining angesprochen habe, umso besser du wirst, ist ja immer umso schwieriger, auch Trainingspartner zu finden und da einfach mal zu schauen, okay, kann man da irgendwie von Zusammenarbeit profitieren. Also klar, man muss jetzt keine riesen Trainingsgruppe gründen, aber vielleicht einfach mal zu schauen, gäbe es da Interesse oder sowas, das wäre.
Man lernt ja immer voneinander, das ist, glaube ich, auch, also ich glaube, das kennt jeder, ob im privaten Umfeld, im beruflichen oder eben wie bei dir dann im sportlichen Umfeld. Man lernt immer aus Fehlern, aus Erfolgen von anderen, aus Erfahrungsberichten von anderen. Ich glaube, sowas ist auch gerade im Sport maßgeblich.
Ja, definitiv.
Das heißt aber, ihr habt keine, also ich weiß, vom Radfahren ist das so, da gibt es, dass Fahrer gewählt werden als Vertretung für dann die UCI. Das ist sozusagen diese Deckgesellschaft, die sozusagen die Veranstaltung macht. Und von denen gibt es immer leider auch viel zu wenige, aber es gibt immer, glaube ich, also im Downhill ist auf jeden Fall so einen Fahrer und eine Fahrerin, die dann da sozusagen die Athleten vertritt. Ist das bei euch dann im Laufsport nicht so oder ist das nur in Deutschland nicht so?
Also es gibt auf jeden Fall Athletenvertreter und ja, das gibt es und die kann man sich auch wenden und klar, es gibt auch Diskussionen, also es ist ja, ja nicht so, dass da die Diskussionen jetzt nicht geführt ja, werden, ja. Aber also es ist jetzt hier meine persönliche Meinung okay. Jetzt so ein bisschen zu dem, was man noch besser machen könnte.
Aber woran machst du es denn konkret fest, weil du vorhin Norwegen einfach als Beispiel genannt hast, hast du irgendwas Konkretes, wo du meinst, so ey, das ist so super leicht umzusetzen, warum macht das, oder das ist so offensichtlich, was die da gut machen, so warum macht das hier keiner?
Ja, also ich finde halt, dass zumindest, das, also ich kann ja nur dafür sprechen, was die jetzt sozusagen öffentlich zeigen, das heißt jetzt ja, auch in irgendwie sozialen Medien oder Videoformaten oder so. Und ich finde halt, dass die da Methoden sagen, also das heißt jetzt Trainingslager in der Höhe oder auch Leistungsdiagnostiken und ja, also gerade einfach um das Training analytischer zu gestalten und nicht zu sagen, okay, ich sehe das jetzt als sinnvoll an, die Trainingsmethode, aber ob die jetzt wirklich wirkt, klar, man kann über Wettkämpfe Überprüfungen machen, aber gerade so einfach regelmäßig bei uns ja Laktatproben zu nehmen auch einfach Leistungsdiagnostiken zu machen. Und ich finde, das machen die halt viel mehr und werten die dann halt auch viel umfangreicher aus, um dann zu sehen, also wenn man natürlich einen Sportler hat, der ein super Körpergefühl hat, der kann einem, denke ich, schon sehr schnell sagen, was er gut findet oder was auch funktioniert im Training und wenn der entsprechende Trainer das auch sieht. Klar, aber ich finde halt eben, wenn man mit Daten arbeitet und auch einen Datenpool hat und das Ganze irgendwie ein bisschen objektivieren kann, sozusagen. Und nicht nur, ich habe ein gutes Gefühl dabei und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht, aber ich weiß jetzt nicht so richtig, warum. Dann kann man eben, das meine ich halt mit wissenschaftlich.
Ja, ja. Also ich bin voll bei dir.
Also kann man das eben einfach, ja, einfach, also einfach, sage ich mal, genauer auch begründen und argumentieren, warum jetzt was funktioniert und warum eben nicht.
Okay. Aber hast du darauf schon mal eine Antwort bekommen oder hast du dich da schon mal an irgendjemanden gewandt oder ist das generell ein Feedback, was man so hört auf den Wettkämpfen, warum das nicht gemacht wird? Oder ist das jetzt wirklich gerade nur einfach die Meinung, die du so wahrgenommen hast, was du so wahrgenommen hast?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, also klar, ich bin da auch im Austausch regelmäßig mit Leuten und auch mit meinem Trainer und so weiter und da ist schon auch das Bild so ähnlich. Okay. Man muss natürlich nur sagen, also ich will jetzt definitiv auch jetzt niemand irgendwie beim Deutschen Leichtathletikverband oder so jetzt hier in dem Format angreifen, definitiv nicht oder da jemand Vorwürfe machen. Nur so bei Verbandsstrukturen, die sind halt immer wie sie sind und wenn man dann mal vielleicht zu harsch Kritik übt oder sonst irgendwas, dann macht man sich vielleicht auch zum Buhmann.
Ja, das glaube ich. Jeder Sport
deswegen, hat das Gleiche. Aber ich finde halt jetzt nur das Beispiel, wir sind ja jetzt ein bisschen über den Umweg dahin gekommen, in Norwegen halt recht spannend, weil die gerade im Ausdauerbereich auch aus vielen anderen Sportarten so zusammenarbeiten. Also es ist nicht nur, dass die jetzt Triathlon und Langstreckenlauf irgendwie analysieren, sondern da kommen auch noch Impulse von den Skilangläufern und sowas rein und das finde ich halt auch cool, wenn es da mal so einen organisierten Austausch
gibt. Wahrscheinlich ist es einfach so, dass die Strukturen und jeder, also das, was wir jetzt schon irgendwie auch als Feedback immer so mitgenommen haben, dass in Deutschland einfach jede Randsportart so ein bisschen für sich arbeitet und kaum eine arbeitet zusammen, sodass es halt einfach jeder bleibt so in seiner Blase und es wird nicht zusammengeschmissen oder halt auch die Ideen oder das, was man so mitgenommen hat.
Jeder hat die beste Idee.
Ja, so nach dem Motto.
Also, um das vielleicht noch ein bisschen besser beurteilen zu können, müsstet ihr oder müssten wir da vielleicht mit jemandem sprechen, der vielleicht noch besser ist als ich definitiv und länger dabei ist. Da könnt ihr vielleicht noch mehr dazu sagen. Und
vielleicht auch einen.
Aber das ist jetzt halt mein persönlicher Eindruck, den ich so gewonnen habe. Ich meine, ich bin immerhin auch Bundeskaderathlet, also zwar jetzt nicht im höchsten Bundeskader, aber immerhin Bundeskader und ja, das. Würde ich jetzt mal so sagen, wo ich jetzt noch Verbesserung sehen würde, was jetzt natürlich jemand aus dem Verband sagen würde, kann ich jetzt nicht einschätzen.
Aber bevor wir uns jetzt noch Feinde bei irgendwelchen Verbänden machen oder dir Feinde beim Leichtathletikverband, würde ich mal sagen, zum nächsten Thema rüber zu switchen. Und zwar habtet ihr beide das vorhin schon einmal angesprochen, Thema Verletzung. Sebastian und ich machen das immer gerne im dritten Drittel unseres Podcasts. Hattest du schon eine große Verletzung und wie ist das passiert? Wie bist du damit umgegangen? Also erzähl einfach mal ein bisschen, falls. Also wir hoffen natürlich, es gab keine Verletzung, ja. Aber eventuell.
Ja, da muss ich euch jetzt gleich enttäuschen und ich weiß nicht, ob der Podcast jetzt deswegen kürzer war, aber so eine richtige große Verletzung hatte ich noch nicht.
Also, du enttäuschst uns damit nicht. Wir freuen uns für dich, dass du keine Verletzung hattest. Also keine Sorge. Aber also kommt das denn bei Läufern häufig vor? Wenn ja, was für Verletzungen sind da typisch für die Sportart?
Ob es jetzt häufig vorkommt, will ich jetzt gar nicht mich das so weit aus dem Fenster lehnen. Also ich würde schon sagen, dass es so typische Verletzungen gibt. Achillessehnenreizung zum Beispiel ist eins, bis irgendwann sogar, dass da eine Operation notwendig sein könnte. Fußprobleme, Knieprobleme, Hüftprobleme, also es gibt alles Mögliche, was ich auch schon gehört habe von Trainingspartnern, Kollegen. Also kommt durchaus vor. Ich würde eben sagen, dass es meistens damit zusammenhängt. Also häufig beginnt es mit einer Überlastung und dann wird halt einfach weiter trainiert.
Ja, das ist
viele steigern auch die Umfänge zu schnell. Also das, was du vorhin so ein bisschen beschrieben hast. Dann würde ich eben noch sagen, auch wenn man eben reiner Läufer ist, das würde ich jetzt sagen, da kommt mir meine Triathlon-Vergangenheit so ein bisschen zugute. Also ich kann auch passabel gut schwimmen. Mir macht es auch Spaß. Ja. Also ich sage dann mal, ich gehe dann auch mal gerne einfach ins Wasser. Und ich bin auch der Überzeugung, obwohl ich jetzt kein Sportwissenschaftler bin, dass man sein Ausdauersystem im Körper, also sagen wir einfach das Herz-Kreislauf-System, Lunge, Herz und so weiter, auch sehr gut mit anderen Ausdauersportarten trainieren kann. Also da muss ich nicht zwingend laufen, da kann ich auch Rad fahren oder Skilanglauf vielleicht machen.
Okay.
Und deswegen, ich fahre auch immer noch gerne Rad. Also ich baue das halt einfach, oder wir bauen das mit meinem Trainer zusammen auch immer in mein Training dann mit ein.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, dass das ein Fakt ist, warum ich bisher von größeren Verletzungen oder von Verletzungen jetzt allgemein noch verschont.
Das freut uns auf jeden Fall.
Wir drücken die Daumen, dass es weiter so bleibt. Ja. Ich glaube auch, ich glaube aber allgemein ist so ein Ausgleichssport, also das machen die im Wahnsinn. Ich habe am Anfang dachte ich immer, warum machen Leistungssportler, die ohnehin schon jeden Tag Sport treiben, denn in ihrer Freizeit dann nochmal Sport. Aber ich glaube, das ist für jeden Sportler einfach total ein angenehmer Ausgleich, um nochmal runterzukommen und auch für den Körper. Ich glaube, das tut nur gut, dann natürlich nicht einfach voll auf der Couch zu liegen, sondern sich trotzdem aktiv zu betätigen, aber halt einfach mal was anderes zu machen. Also es ist doch bestimmt auch für den Kopf total easy und entspannend manchmal, oder?
Ja, definitiv. Und ich würde jetzt auch, da bin ich manchmal froh, dass ich keinen Triathlon mehr mache. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schwimmen gehe, dann kann ich auch ganz gechillt schwimmen gehen.
Das hat Spaß für dich dann auch.
Ich habe meistens zwar trotzdem meine Uhr mitlaufen, damit ich die Zeit eintragen kann, das Trainingsprotokoll oder so. Aber ich muss jetzt, also ist jetzt nicht schlimm, wenn ich halt einfach mal ganz langsam easy schwimme und habe dann nicht ständig im Kopf, wie es jetzt vielleicht eher beim Laufen ist, okay, bin ich jetzt zu schnell, bin ich jetzt zu langsam, wie auch immer, sondern darauf kommt es nicht an. Ich will einfach eine Dreiviertelstunde locker da durchs Becken schwimmen und das war's. Also
ich glaube, sowas für den Kopf einfach auch ganz angenehm. Das waren wir jetzt bei Verletzungen, so tiefpunktmäßig. Hattest du denn schon Höhepunkte jetzt in deiner Leistungssportkarriere, würde ich mal sagen? Also so ein Extremhöhepunkt, wo du dich, weiß ich nicht, super gut gefühlt hast oder auch, weiß ich nicht, das Gefühl gerne mal wieder fühlen würdest. Gab's sowas schon mal?
Ja, definitiv. Also gerade beim Lauf gibt es ja das, so das berühmte Runner's High. Manche erleben das, sagen sie, alle zwei Wochen irgendwann mal. Ich würde sagen, also wenn es so richtig krass ist, das kommt nicht so oft vor, aber durchaus würde ich behaupten, hatte ich das schon mal. Also meistens ist es so bei einem Wettkampf, wo man vorher zwar eine gewisse Erwartung hat, aber dann die Erwartung doch mal total übertrumpft. Also auch schon während, dadurch, dass wir ja gerade bei 10 Kilometern dann schon eine Weile unterwegs sind Und finde ich, merkt man dann auch schon während des Wettkampfes, klar ist dann immer so die Angst so ein bisschen, kommt irgendwann noch der Einbruch oder so, aber wenn er dann nicht kommt, dann ist es umso cooler. Aber man merkt dann schon, okay, wenn man jetzt bei Kilometer 5 ist zum Beispiel, bei den 10 Kilometern und es läuft alles total easy, man ist eigentlich schneller als geplant und dann läuft man weiter und es wird einfach jetzt nicht richtig anstrengend, sondern man kann das Tempo einfach ganz entspannt in Anführungszeichen jetzt halten und ja, das ist schon, und dann kommt nachher halt noch eine deutlich bessere Zeit raus, als man erwartet hat, das ist schon.
Kann ich mir vorstellen, dass das ein cooles Gefühl ist, wenn man allein schon beim Laufen wahrscheinlich ein riesengroßes Grinsen am liebsten im Gesicht hätte, wenn man merkt, okay, das läuft ganz schön gut wortwörtlich und ich habe meine Erwartungen übertroffen. Ich glaube, sowas ist immer schön. Cool.
Definitiv, also das, ja. Passiert jetzt nicht ganz so oft. Und
ich glaube, wenn es zu oft passiert, dann ist das auch nicht mehr so besonders und dann hast du auch gar nicht mehr dieses besondere Gefühl dabei.
Ja, das stimmt, definitiv. Also, ja, das würde ich sagen, das ist dann eigentlich immer das Coolste.
Ich glaube, wir kommen auch schon zum Ende. Wir stellen immer so als letzte Frage die Frage. Die eine Frage. Welche Sportart würdest du denn gerne noch kennenlernen? So. Oder was interessiert dich denn am meisten von außerhalb von dem, was du so machst?
Jetzt beispielsweise bei Olympia hast du kürzlich vielleicht irgendeine Sportart gesehen, bei der du gerne mehr Einblicke bekommen wollen würdest?
Puh, gute Frage. Aber also ich finde zum Beispiel modernen Fünfkampf, also jetzt nicht, weil ich das unbedingt mal machen wollte, aber so. Also es ist ja auch so eine, also ich finde jetzt Triathlon sind drei Sportarten, dann sind drei Austauschsportarten, die sehr ähnlich sind, kann ich nachvollziehen. Aber wie man Crosslauf, Schwimmen,
Reiten, glaube ich noch, ne?
Reiten, Fechten und Schießen machen kann. Also
wilde Kombi auf jeden Fall.
Also ich würde zumindest mal jemanden kennenlernen, also ich kenne jemanden, der das mal früher gemacht hat, aber ich finde die Kombination einfach total. Ja, krass. Ja,
guter Punkt.
Auf jeden Fall der Erste, das hatten wir noch gar nicht.
Ja, haben wir auch noch gar nicht drüber, also noch nie drüber geredet, noch nie drüber nachgedacht. Aber finde ich gut. Schreiben wir auf die Liste, wenn wir eine hätten.
Ja, wir haben den Kopf natürlich. Wir sind
vorbereitet. Nein, aber guter Punkt, finde ich cool. Nice. Okay.
Doch, stimmt, da gab es ja zu Olympia diesen Skandal, was heißt Skandal in Anführungszeichen, aber von der Frau. Ich weiß aber nicht, ob das der moderne Fünfkampf war.
Ja, mit dem Pferd, dass das Pferd verweigert hat und vorher hat es auch schon
beim Fünfkampf. Ich glaube, die Trainerin ist auch, glaube ich, rausgeschmissen worden dann im Endeffekt, weil sie das Pferd irgendwie geschlagen hat. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, wie auch immer.
Bitte
nicht,
wieder keine Feinde machen, Sebastian.
Ja, das ist halt auch das Krasse. Die Pferde werden ja vorher zugelost. Ja. Also da kann man dann einfach mega Pech haben. Wenn man dann auf Platz 1 ist und so war es ja und das Pferd will dann einfach nicht.
Das ist schon krass. Und allgemein, ich meine, für die Pferde ist es ja, glaube ich, auch krass, also krasser Aufwand und krasse Belastung gewesen, überhaupt mal da eingeflogen zu werden. Und dann auch noch mit fremden Leuten reiten zu müssen in einer fremden Umgebung. Also stelle ich mir schon auch super übel vor.
Ich glaube, die Pferde werden keine Ahnung.
Großes Fass jetzt hier. Aber ja, wir werden uns mal umhören und umschauen.
Ich glaube auch.
Cool. Ja, vielen lieben Dank. Also es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich fand auch wieder viel gelernt.
Gerne, ja.
Na dann, vielen Dank auf jeden Fall und man sieht sich bestimmt demnächst.